んばんは。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。
Hier ist des Pudels Kern, ein Podcast von Elisa Erkelenz und David Maria Gramse mit einem Neujahrsgruß zum Thema Monster. Für diese Folge haben wir uns mit dem Komponisten Andrei Adamek getroffen, der eine Org-Humaine, also eine Menschenorgel oder Air Machine gebaut hat. Also einen lebenden Frankenstein als Instrument geschaffen hat.
Und wir haben uns mit einer sehr schlauen Frau und einem gut aussehenden jungen Mann zum Abendessen getroffen. Dem Komponisten Enno Poppe, der Beulenmusik macht und Stücke schreibt, die Bastard, Knochen oder Fett heißen. Und der Philosophin Alice Lagay, die sich mit Fragen von Unordnung und Ekel befasst.
So sind wir zu dem Schluss gekommen, dass neue Musik oft ziemlich monströs ist. Es wimmelt da nur so von Cyborgs, Schlangenhäuten, Schwellenfiguren und Tentakeln. In einer Welt, in der alles immer normaler wird, ist es vielleicht aber nicht nur sehr reizvoll, sondern sogar wichtig.
Und wir haben uns gefragt, ob das Monströse und das Wahnsinnige eigentlich Dinge sind, die bedrohlich sind oder ob der wahre Horror, wie Enno Poppe sagt, nicht vielmehr in der uns überall umgebenden Glutamatmusik liegt. Warum hören wir zum Beispiel mit 30 Jahren auf, unseren Musikgeschmack zu verändern? Und vielleicht können uns Monster ja dabei helfen, immer wieder mehr Neues reinzulassen. Wir beschäftigen uns beim Pudel ja auch mit den neuesten Trends der zeitgenössischen Musik und da werden ja die Spieltechniken und die Möglichkeiten der alten Instrumente ständig erweitert, aber es werden ja auch neue Instrumente entwickelt, so Maschinen und Apparate, das machst du ja auch gern, du hast so eine Art Menschenorgel entwickelt, oder?
Stimmt, ja.
Was ist das für ein Apparat?
Also ich habe einmal Air Machine entwickelt. Erst allein, dann mit meiner Frau und dann noch mit zwei Ingenieurs. Und das war mehr so ein Berlin-Projekt. Also ich habe eine große Wohnung von der DAAD bekommen für ein Jahr. Und diese neue Spirit in Berlin, alle was basteln und alles sich kreuzt, das hat mir irgendwie motiviert. Aber auch der erster Impuls war, dass ich habe eine Flaute aus Kolumbien mitgebracht, die heißt Gaita. Eine Oberton-Flaute. Und ich habe sie mit einem großen Swiss Ball, also diesen gymnastischen Ball, verbunden. Und das machte ganz interessante Klänge. Und dann brauchte ich mehrere Bälle und mehrere Flöten. Und
die Wohnung war groß, ne?
Die Wohnung war sehr groß. Das war 180 Quadratmeter oder sowas. Also die Air Machine hatte seinen Raum. Und Raum war kein Problem, aber dann das Problem war diese Mechanik. Man musste finden, wie man alles irgendwie verbinden kann, die Ballen mit Luft leer und wieder füllen. Und so ist das Instrument Schritt für Schritt so groß geworden.
Und gab es da auch so einen Frankenstein-Moment, also dass du irgendwann dachtest, vielleicht hat die Maschine jetzt so ein Eigenleben oder du kannst es nicht mehr kontrollieren oder war das eigentlich, ist es immer so, dass der Spieler oder die Spielerin das noch in der Hand hat, was die Maschine macht?
Also die Maschine kann man nicht wirklich ganz kontrollieren, weil sie lebt ihr Leben. Das gibt viele Parameter, die sich immer ein bisschen ändern. Zum Beispiel Luftdruck, wie viel kommt genau von dem Staubsaugen heraus. Oder auch diese alle Gummizeuge, die sich ändern mit der Zeit und mit sie, wie viel sie gespielt werden. Also das gibt immer kleine Überraschungen. Aber trotzdem, die Stücke, die ich geschrieben habe, da ist das irgendwie alles determiniert. Mindestens Tempo, Rhythmus, Lautstärke. Aber viel ist auch sehr lebendig. Das ist wirklich so ein lebendiger Körper, der atmet, der sich bewegt. Air Machine lebt jetzt in Lyon. Die ist ausgewandert in Südfrankreich und bei Gramm ist sie gesteuert jetzt. Und
Das ist ja wie so ein lebender Organismus, ne? Die atmet man ja auch, man hört das ja, so die Lungen auf und zugehen.
Ich muss dazu ehrlich sagen, dass ob ich eine Ärmchen baue oder mit Ensemble-Resonanz arbeite, das ist für mich nicht sehr großer Unterschied. Es geht um Gestor, Körper, Klang, Energie, Emotion, die man sieht und die man hört und die man spürt.
Du haust ja manchmal auch mit den Bögen oder lässt mit den Bögen hauen, ne? So als Geste, ne?
Das entwickle ich jetzt genau für das Ensemble Resonanz.
Mhm. Warum? Ist es so eine Archaik irgendwie so in der Geste, die dich auch interessiert, oder geht es wirklich um den Klang? Oder was reizt dich daran?
Es geht um beiden. Vor ihr angekommen seid, habe ich ein bisschen entwickelt erste Ideen für so einen Programmtext für dieses Stück. Und das sind mehr Fragen. Also das Stück heißt Illusorische Teile des Mechanismus. Illusorische Teile des Mechanismus. Ja, alles kurz. Mhm. Und da ist meine Frage, wo wir wirklich frei sind oder wo wir determiniert sind. Wie viel wir denken, wir haben das frei entschieden und machen wir was, aber was schon unsere Eltern oder alle um uns herum gemacht haben, was wir gelernt haben. Und auch, wo ist die Illusion von dem System oder von dem Mechanismus, was wir sehen und was sind noch die Teile, die wir nicht sehen oder die wir nicht hören oder davon wir gar nicht wissen, dass sie existieren. Und auch bei Musikern, speziell bei Streichinstrumentalisten, wo ist bis wo oder bis wann ist das Gesto, das man wirklich braucht für den Ton, und was macht ihr oder was machen die Musiker so extra für so einen Effekt und warum und woher kommt das? Und das ist für mich alles sehr interessant und ich brauche keine Antwort. Dieses Stück ist wirklich ein Laboratoire dafür.
In diesem Stück lässt du ja auch die Musiker auf unsichtbaren Instrumenten spielen, die, glaube ich, mindestens doppelt so groß sein sollen wie das Originalinstrument, also quasi ein monströses, unsichtbares Instrument, das dann gespielt wird.
Das stimmt. Also die allererste Idee kam von einer Malerin, weil ich habe ein Stück, ein Abend entwickelt mit Isabel Faust, Geigerin aus Berlin, und eine französische Malerin, Charlotte Guibet, die bei Lyon lebt.
Mit der Maschine zusammen?
Ohne Maschine, das ist nur Isabel Charlotte. Und Isabel wollte von mir ein neues Stück, der mit Malerei verbunden ist. Und ich habe vorgeschlagen, sehr gern, vielleicht zeitgenössische Malerei und vielleicht die Malerin schon auf der Bühne mit Isabel. Und das hat alles geklappt. Das hatte Premiere in Grenoble, aber ist auch so ein Co-Auftrag von Dortmund. Und die Malerin hat gesagt, sie hätte gern sich fokussieren auf dem Gesto von Isabel und auf dem Ausdruck von ihrem Gesicht, aber ohne Instrument und ohne Bogen. Und ich habe ein kurzes Stück geschrieben, der sehr gestisch ist. Das ist nur so große Glissern, die tja, 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 die tja. Und ich habe Isabel gefragt, das einmal zu spielen und zweiten Mal ohne Instrument. Und sie hat das gespielt und das war eine faszinierende Choreografie. Und ich habe entschieden, diesen Satz für Isabel mache zweimal in dem Konzert machen, einmal mit Instrument und einmal ohne. Und das war visuell unglaublich. Isabel ist auch sehr so visuell überzeugend, weil sie ist sehr auf der Erde stabil verbunden und macht wirklich minimale Gäste. Sie macht absolut nichts extra. Und ich habe das Gleiche noch versucht mit den Musikern von dem Ensemble Modern. Und da war das wieder schön. Das war eine Choreografie, die kein Tänzer oder Tänzerin besser machen kann. Das machen die Musiker, die sind halt manchmal ein bisschen ohne Körperbewusstsein, aber diese Choreografie, dafür sind sie die allerbeste in der Welt. Und deswegen habe ich das für das Ensemble Resonanz jetzt entwickelt, wo das Momente gibt, wo wir nichts sehen, aber doch hören, oder wo wir nichts hören, aber doch sehen.
Okay, also ich muss bei diesem gestischen, muss ich natürlich an Enno Poppe auch denken, der bei diesen großen Glissandi auch, die ja seine Musik ganz stark prägen und die auch eine sehr körperlich gestische Komponente haben.
Also mit Enno Poppe, wenn ich Ich war bei Konzerten für Isabel Faust und das war schon fast fertig und ich habe Tabea Zimmermann mit Filz gesehen. Und da habe ich dann Eno gesagt, Eno, aber diese Idee genau von dem Anfang, die habe ich die gleiche für jeden Konzert. Da war ich ein bisschen traurig.
Da haben wir natürlich aufgehorcht und gleich unser Investigativteam darauf angesetzt, um mal die beiden Anfänge von Enno Poppes Bratschenkonzert und Andrei Adamek's Violinkonzert zu vergleichen. Das ist das Bratschenkonzert von Enno. Und das ist André.
Aber am Ende war das ganz unterschiedlich, weil was vielleicht bei mir ein bisschen anders als bei Eno ist, dass diese Glissandi sind auch sehr viel wiederholt und sehr viel mechanisch. Also die sind fast aus der menschlichen Normalität heraus. Ja.
Du hast ja vorhin die Freiheit angesprochen in so einem festen Rahmen. Mich würde interessieren, wo du eine Freiheit findest, weil du bist ja eigentlich so in der neuen Musik schon so auf den Fett im Business eigentlich, ne? Donna Eschingen, Ensemble Modern und so weiter. Es ist ja auch, glaube ich, manchmal nicht ganz leicht, da nicht in so eine bestimmte Fahrrinne reinzugeraten, die dann das verlangt als nächstes und den Trend und so weiter. Wie findest du da deine persönliche Freiheit oder deine künstlerische Freiheit drin?
Großes Thema, ne? Freiheit. Also, was gut für mich ist, ich bin sehr frei, weil ich mache wirklich nur, was ich will. Und alles, was ich mache, sind eigentlich meine Ideen, meine Projekte. Wenn ich dirigiere, wenn ich unterrichte, wenn ich ein Ensemble leite oder wenn ich komponiere, das ist eine Idee, die ich wahrscheinlich selbst oder mit jemandem entwickelt habe. Und das macht viel Spaß. Wo ich nicht so frei bin, ist natürlich mehr intim und mehr schwer zu entdecken. Aber zum Beispiel habe ich Tendenz, ein paar Ideen wiederholen oder etwas, was typisch für mich ist, kommt wieder in dem nächsten Stück. Und für mich ist es wichtig, dass ich mich erneuere und neue Sachen versuche. Aber manche Sachen irgendwie bleiben fest und ich weiß nicht, warum.
Weil du das willst oder weil du weißt, dass das funktioniert vielleicht auch so?
Oder das ist halt so. Vielleicht bin ich da in diesem Leben dafür, das zu machen. Ja, zum Beispiel, meine Frau hat einmal gesagt, warum machst du kein Stück ohne Glissando? Oder ohne Glissando und ohne Wiederholung und ohne Rhythmus, ohne Puls dann, und ohne so Atmengeräusch, dann bin ich verloren. So große Freiheit habe ich nicht. Manche Sachen bleiben fest. Und das ist ja auch vielleicht wie in dem Leben, dass wir so Comfort Zone oder Stereotypen haben und die halt bleiben so, ja.
C'est une obsession, tout ça. C'est une obsession, tout ça, c'est juste chez eux. Irréversible.
Wir haben uns natürlich auch für die Seite der Rezeption interessiert, also die Frage, wer hört sowas eigentlich? Dafür haben wir uns in einer kleinen Wohnung am Cottbusser Tor mit den multiplen Egos des Neue Musik-Publikums getroffen.
Ein Ich sozusagen, was sich das gibt, ist tatsächlich eins, was das ziemlich cool findet, dass es solche Nerds gibt. Also das ist einfach so eine Perfektionismus Vorstellung gibt, die einen so unglaublichen Aufwand betreibt, um 15 Minuten auf der Bühne irgendwas mit Elektronik oder auch ohne, aber dann irgendwie feinst ziseliert ausnotiert. Unglaublich viel in Vorleistungen gegangen, der Musiker, eben Ausbildungsvorleistungen, dann eben Expertise in dem Lesen der Noten, in dem Ausführen, auch was das eben bedeutet, sowas zu schreiben und sich sowas vorzustellen und sowas festzulegen, zu fixieren, so eine Art Ausdifferenzierungsfetisch in der Entscheidung auch. Diese Entscheidungsfindung finde ich total faszinierend, das so zu fixieren und eben nicht zu sagen, das ist Improvisation, ich gucke mal, wie es mir an dem Tag so geht und mache es dann so oder so, sondern dass man das irgendwie Monate vorher festlegt und dann quasi theoretisch für immer dann auch festlegt, ist das jetzt gezupft oder ist das so nur so berührt, wie benenne ich das dann und was für ein Zeichen erfinde ich dafür, das finde ich eben irgendwie, das finde ich wirklich ein bisschen geil. Ja, und nee, ist aber so. Und dann eben die Leute, die dann, das ist dann diese Frage, warum geht man zu solchen, warum taucht man in solche Zusammenhänge ein? Weil es dann auch diese ganzen anderen Leute gibt, die das auch geil finden und das ist genau in dieser Differenzierung dann auch wahrnehmen und sich darüber dann austauschen. Das ist so eine Art Nerd-Explosion. Ich finde, das gibt es irgendwie so, weiß ich nicht, in irgendwelchen lokalen Hackspaces vielleicht, aber wo gibt es diese Form der Hyperausdifferenzierung, der absoluten Hingabe?
Das sind ja alles Leute, die sich eben für so was ganz Spezielles interessieren, also die auch gerne sich mit komplexen Strukturen beschäftigen, die vielleicht auch so Apparate gerne mögen und so, die ja viel benutzt werden in der neuen Musik. Wenn man jetzt so das neue Musikkonzert so als Disco sieht und denkt, vielleicht hält man ja auch mal Ausschau irgendwie nach einem Partner oder so, einer Partnerin.
Du meinst so das Tinder-Analogpotenzial von...
Genau, das Tinder-Analogpotenzial von neuen Musikkonzerten, weil da ist ja eine ganz große Selektion schon passiert, ne? Das hat man jetzt im Einkaufszentrum nicht.
Für Ähnlichkeiten.
Mhm. Wenn ein tendenziell ziehen sich ja Ähnlichkeiten an. Manche suchen ja auch das Unähnliche, aber...
Kommt ja ein bisschen auch auf das Mischverhältnis an der sexuellen Orientierung oder so. Wenn du jetzt gesagt hättest, du wärst als heterosexueller Komponist 2002 nach Donaueschingen gefahren, hättest du, glaube ich, eine Frau getroffen oder so. Vielleicht drei unter deinen Altersgenossen.
Kannst du noch mal beschreiben, was sich an der Gestik der neuen Musik oder einzelner neuer Musikerfahrungen reizt? Weil was wir beobachten, ist ja schon, also zum einen, dass es oft irgendwie eine, ja, so Applikationen gibt, Apparaturen gibt, dass die Musiker sich auch irgendwie auf eine Art ein bisschen anormal bewegen und verhalten, was ja vielleicht auch ganz reizvoll ist, wenn man halt eben dem echten Leben auch so ein bisschen entflieht. Aber
also ich würde sagen, so jemand wie Rebecca Saunders ist ästhetisch nichts, wo ich anknüpfen könnte. Und dann gibt es aber so Situationen, wo ich sozusagen ästhetisch getriggert bin, weil viel passiert, weil zum Beispiel einfach für das Hören viel geboten wird, einfach auf einer Reizebene. Und dann gibt es aber schon einen sozusagen konzeptuellen Zugriff, der mich oft bei solchen Stücken einschlafen lässt. Da interessiert mich dann eher Cage so. Und dann gibt es aber noch einen anderen Bereich, wo ich sagen würde, da interessiert mich dann als Zuhörerin einfach, wenn etwas so richtig aus dem Ruder läuft, wenn einfach was so richtig schlecht ist oder total scheitert. Die Fachwelt schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, aber ich finde es halt irgendwie toll, dass es überhaupt einen Ort gibt, wo so etwas passieren kann und wo das nicht irgendwie vorselektiert wird.
Hast du schon mal Bu gerufen?
Ich habe schon total oft Bu gerufen, ja.
Ist auch so ein schöner Moment, oder? Wenn man so lange gehört hat und dann kann man mal so aus sich raus was auch mal mitteilen, so, oder?
Ja, also ich sehe es, also inzwischen, ich sehe es halt auch anders inzwischen. Also als ich so 20 war, Mitte 20, habe ich total oft Bu gerufen, weil ich auch einfach voll in diesem Geist war. Das muss man jetzt entweder total geil finden oder verurteilen. Und es ist auch wichtig, dass da jetzt vom Publikum Widerstand kommt, dass man sich das nicht gefallen lässt und dass man auch markiert, was sozusagen der eigene Anspruch ist und so weiter. Also ich glaube, ich habe wirklich ziemlich viel Scheiße gebaut aus dem Publikum raus. Ach ja, genau, Ablinger oder so. Ne? Ablinger wäre auch noch sowas, was ich einfach, da schlägt mein Herz so. Aber das war, glaube ich, ein Ablinger-Streichquartett auch. Und das war so, da gab es irgendwie keinen Sound. Und ich dachte, ich muss mich jetzt dazu verhalten und schrie irgendwelche Sachen zu jemandem, der so drei Reihen vor mir saß und wollte da irgendwas jetzt herstellen. So, ja? Und diese Art der Ego-Nummer, also dass man sich sozusagen als Publikum narzisstisch in irgendeiner Weise dann auch kenntlich macht und hervortut und so, das mache ich jetzt momentan eher wieder nicht mehr so.
Wie ist das mit Uraufführungen? Findest du das besonders geil, wenn das eine Uraufführung ist?
Uraufführungen sind ja meistens eher schlecht, ne? Also sind ja, dann funktioniert noch vieles gar nicht und man sagt, voll gut und so. Nein, die Hälfte, die komplette Elektronik ist ausgefallen. Du hast das Stück überhaupt nicht, du kannst es gar nicht bewerten. Okay, Entschuldigung. Ja, genau, also so. Das ist ja auch Uraufführungsding, ist ja, dass man irgendwie ganz viel abziehen muss dann, glaube ich, oft. Aber ansonsten, nee, finde ich es schon relativ stark, wie gesagt, diesen Aufwand zu betreiben und dann dem da tatsächlich beizuwohnen. Und manche Sachen sind ja auch wirklich dann richtig, richtig gut und alle sind sich irgendwie so auf so eine heilige Weise einig, dass das jetzt richtig geil war und man hat es irgendwie so das erste Mal gehört und man ist bei diesem Ding dabei oder was weiß ich. Ich war auch bei der Uraufführung zum Beispiel für Fremdarbeit von Kreidler. Das ist jetzt ein ganz anderer Fall, aber trotzdem, das war so krass, weil da war dann dieser Typ im Publikum und der hat so reingerufen und hat sich beschwert und das war der jetzt gekauft? Hat Kreidler den jetzt eigentlich engagiert dafür? Ne? Und so, also so dieses, das, dann gibt es irgendwie so diese Narrative auch dann irgendwie über Fremdarbeit von Kreidler, mehrfach immer wieder reenacted und so, aber sozusagen diesen Moment dabei gewesen zu sein, wo das zum ersten Mal irgendwie in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, ist schon interessant zumindest. Finde ich schon.
Wir hören gerade ein Stück von Enno Poppe mit dem Titel Rundfunk für 9 Synthesizer, das er im weißen Laborkittel komponiert hat. Das ist ein echter Frankenstein-Move von Enno, weil er virtuelle Versionen der Synthesizer benutzt hat, die dadurch ihrer Körperlichkeit beraubt wurden, denen dafür aber viel mehr musikalische Fähigkeiten, zum Beispiel Mikrotöne, geschenkt wurden. Du bist schon sehr, sehr früh zum Komponieren gekommen, als Kind schon, glaube ich, oder zumindest auch in Kontakt mit neuer Musik, in Kontakt mit dem Lesen von Partituren und so. Du hast also sehr früh schon die Erfahrung gemacht, anders zu sein eigentlich. Du schreibst aber trotzdem, du hattest eine sehr glückliche Kindheit.
Ja, vielleicht hängt das sogar miteinander zusammen. Also ich war vielleicht aufgrund der Tatsache, dass ich eine glückliche Kindheit hatte, nicht so problemorientiert. Also ich fand einfach, wie ich das erste Mal Stockhausen gehört habe im Radio, ich habe keine Ahnung, war 12 Jahre alt oder sowas, fand es einfach super.
Welches Stück war das?
Weiß ich nicht mehr. Das war wahrscheinlich Kontakte oder Gesang der Jünglinge, irgendeins von diesen tollen Stücken. Und ich habe das gehört und habe gesagt, hey, das ist super, so muss man das machen. Das ist interessant und das ist gute Musik. Und deshalb finde ich es oft schwierig, dass das also immer so diese Einleitungen, die quasi schon mal neue Musik mit stinkendem Käse irgendwie vergleichen, aufgrund aus so einer komischen defensiven Grundhaltung, ist mir eigentlich unverständlich. Also ich finde eigentlich dieses, dass das Lustbetonte und dass das Schöne und das absolut Klare und Einleuchtende daran, dass man das genauso machen muss, weil irgendwie Musik mehr kann als das, was man schon kennt, das fand ich als Kind eigentlich schon klar. Und das hat mich dann auch, das war für mich Komponieren eigentlich auch einfach, weil es war für mich, stand da nicht so ein starker Widerstand, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich darf das nicht machen oder ich fühle mich irgendwie von den großen Meistern irgendwie eingeschüchtert oder irgendwie sowas. Das war irgendwie nicht, sondern mir hat es einfach Spaß gemacht. Es war lustbetont.
Mein Sohn zum Beispiel ist großer Fan von Blauschimmelkäse, ist damit aber ziemlich allein auf weiter Flur, zumindest unter seinen Kinderkollegen. Also gar nicht Roquefort, glaube ich, im Sinne eines stinkenden Käses, sondern im Sinne eines hochveredelten Lebensmittels.
Eines Kultur, also wir haben das eine ja, Hochkultur, oder?
Eine Hochkultur, genau. Ja. Also, Kulturen sind da definitiv am Start. Beim Wein ja auch, oder bei Alkohol, viele Dinge sind fermentiert, sind Jahre gereift, quasi zersetzt oder transformiert durch Bakterien und so. Und insofern, also ich habe auch ein sehr positives Verhältnis zu diesen Dingen, aber interessant ist, dass sie oft eine große Barriere doch erstmal haben. Also Kunstgesang in der Oper zum Beispiel ist auch so ein Ding. Das ist eine unglaublich hochentwickelte Form, mit der natürlichen Stimme umzugehen. Und diese Transformation macht etwas, was dann für viele Leute eine Hemmschwelle erzeugt.
Vollkommen richtig. Also dieses Bild ist eigentlich sogar ganz gut, weil natürlich ist man mit Industrieprodukten irgendwie beim Essen und wie bei der Musik auch irgendwie komplett umstellt. Also machst du das Radio an, kriegst du eigentlich Fast Food und du bist davon umstellt mit diesem dieser Glutamat-Musik quasi. Und natürlich ist das so, dass man das auch entwickeln kann dafür, irgendwie ein Gespür dafür, was ist eigentlich, wo ist eigentlich das Eklige da dran an diesen Instant-Produkten, sowohl beim Essen als auch in der Musik.
Alice, ich habe bei dir gelesen, dass du über das Buch der Ekel zur Philosophie gekommen bist oder dass es zumindest für dich eine wichtige Erfahrung war in deiner Jugend, das zu lesen, also von Sartre.
Ekel, das stimmt. Also im Existenzialismus ist die reine Erfahrung der Materialität der Dinge führt zu Nausee. Das heißt, man hat irgendwie so ein Ekelgefühl, dass das alles so sinnlos ist. Und weil diese Sinnlosigkeit der Dinge etwas von einem verlangt, damit es wieder weggeht, dieses Gefühl, damit es auch wieder Sinn macht. Ich finde es eigentlich auch ganz schön, die Unsinnigkeit der Dinge sein zu lassen und sie für sich sprechen zu lassen. Das heißt, da finde ich einfach eine Resonanz in den Dingen und dieses Ekel, entweder habe ich mich gewöhnt an den Ekel oder vielleicht gefällt mir sogar die Nausee, dieses Gefühl von unscharf werden, ist ganz entspannend.
Ja, genau. Das ist ja eigentlich so ein Fehlschluss, dass man glaubt, man müsste immer alles erklären. Und dass dadurch, dass irgendjemand kommt und Menschen sagt, das ist so und so, dass man dann irgendwie mehr was begriffen hat. Also normalerweise erzeugen ja Erklärungen auch immer Abwehrhaltung. Das ist ja kommunikativer Akt, ist ja jemand kommt, erklärt was und der andere macht so. Also er zieht sich irgendwie zurück. Also quasi also ich finde quasi die Verbindung von Kompositionen mit Erklärungen, das ist so im Kopf, irgendwie geht das so in eine Einheit ein, dass man glaubt, neue Musik ist das, was man immer erklären muss. Dabei ist das eigentlich schon, das finde ich eigentlich schon falsch, weil erstens weiß man gar nicht, was das genau heißt, erklären, man weiß gar nicht genau, was das heißt, Musik verstehen, kannst du vielleicht mir noch was drüber sagen, weil ich weiß, keine Ahnung, zum Beispiel, was heißt es, Mozart zu verstehen, was passiert überhaupt, was ist das für ein kognitiver Vorgang, dass man sagt, man versteht Musik, eigentlich ist das vollkommen, also für mich ist es vollkommen ungeklärt. Und ich finde eigentlich, der kommunikative Akt ist nicht irgendwie, Menschen erklären Publikum irgendwie das Stück, sondern ich finde gut, wenn das Publikum miteinander ins Gespräch kommt. Also wenn eigentlich die Kunst irgendwie etwas schafft, dass Menschen vielleicht in ihren Selbstverständlichkeiten erschüttert werden und erschüttert. Also quasi, es wird etwas Selbstverständliches in Frage gestellt und das führt dazu, dass Menschen sich unterhalten. Da sind wir wieder beim Essen. Also wenn du sagst, gehst in ein neues Restaurant, probierst irgendwas, was du noch nie gegessen hast, dann unterhältst du dich darüber. Da erwartest du nicht, dass der Koch aus der Küche kommt und dir das Essen erklärt, sondern du unterhältst dich eigentlich über das Erlebnis, was du da gerade hattest. Und das finde ich toll. Das ist ganz wichtig. Das gehört auch zum Konzert irgendwie dazu, gehört, dass man in der Pause einig, dass die Erlebnisse so sind, dass man in Kommunikation irgendwie tritt. Dafür sind kulturelle Veranstaltungen
einig. Manchmal genieße ich das Nichtverstehen. Ich finde, dass es sozusagen einen Zug gibt und eine ziemlich one-directional Zug, immer auf das Verstehen sich zu orientieren und dass das Verstehen auch noch nicht komplex genug begriffen ist, im Sinne von, man versteht irgendwas, wenn man es einordnen kann, wenn man das sozusagen mit dem Bekannten in Einklang bringen kann, die Sachen wieder Sinn machen und alles wieder ordentlich ist. Und das finde ich aber meistens langweilig, weil das eben dieses, was du meinst mit erschüttern oder umwerfen oder in Frage stellen oder die Sachen wieder in eine Art von irgendwie Mess zu bringen, aus diesem Mess kann man wieder dann vielleicht das Aufräumen genießen, aber nicht damit es so bleibt, ne, sondern damit es wieder geschüttelt wird und wieder schön Unsinn macht.
Verstehen wäre eigentlich Aufräumen.
In gewisser Weise habe ich das Gefühl, dass es so ist, anstatt bei den Dingen verharren, ja. Ne, anstatt bei den Dingen einfach sein, to hang out with the things in their messiness, ist eine gewisse Praxis. Und so ähnlich sehe ich das mit Philosophie. Es gibt natürlich Philosophie, die toll ist, weil sie hilft zu differenzieren. Aber es gibt auch eine andere Art von Philosophie, die mehr mischt. Und im Grunde dann mehr in Richtung Musik vielleicht oder in Richtung zumindest eine Begegnung mit der Materialität der Dinge wagt.
Aber in dieser Eindeutigkeit und dieser Präzision, die Sprache haben kann, liegt ja schon auch eine Schönheit, ne?
Natürlich, das ist die Schönheit auch der Analyse. Da kann auch ein Aha-Moment, jetzt habe ich was verstanden. Die wollen wir auch nicht vermissen. Es wäre schön, so eine ganze breite Spektrum von verschiedenen solchen möglichen Arten von Verständnis zu haben und nicht nur eine positivistische oder eine logische. Ich möchte nicht wirklich das Verständnis vermissen. Ich meine, wenn ich damals als Zwölfjährige auch so Sartre gelesen habe und was erkannt habe, ne, das heißt mich auf eine Weise wiedergefunden habe, das war doch auch eine Art von Verständnis. Stimmt, genau so ist es. Dieses Bauchgefühl, dieses Ekel, dieses ich weiß nicht, was das alles soll, Gefühl. Und was, ich muss jetzt leben, so, nicht, es hat nichts mit Depressionen zu tun, sondern mit einer Überforderung, glaube ich, einer Überforderung. Im Existenzialismus ist es interessant, dass der Weg aus dem Ekel oft die Form von einem Ruf hat. Das heißt, jemand ruft mich und sagt, komm essen oder so, als Kind. Und dann kommst du aus diesem Ekel wieder und bist wieder Teil von etwas, was wieder angenehm ist. So. Es ist okay, ich bin nicht alleine, wir können dieses Spiel einfach spielen. So. Aber irgendwie so eine Hinterstimme sagt, ja, aber dieses Monstrum kommt wieder. Ne? Dieses Unheimliche, die wahrscheinlich was zu sagen hat.
Also ich finde, für jetzt persönlich, beim Schreiben gibt es immer, dass ich vorher eine Idee habe, dass ich vorher eigentlich weiß, wie das sein soll und dass aber das Komponieren, also das eigentliche Ausarbeiten, immer auch die Überprüfung ist von dem, was ich vorher denke, zu wissen. Und es kommt immer was anderes dabei raus. Es muss sich eigentlich auch verändern. Wald war so ein Stück, das hat unglaublich lange gedauert, weil quasi der Prozess von dem Ding war am Anfang ganz klar. Das wurde immer unklarer. Und ich glaube eigentlich gerade dieses Unklare gehört auch zu dem Stück dazu. Also dass man quasi eigentlich dass ich dem die Richtung weggenommen habe. Das Gerichtete wurde rausgestrichen und die Dinge wurden einfach immer mehr anders geordnet, um eigentlich so einen Prozess der Ungerichtetheit irgendwie zu haben.
Wieder passiert. Ich muss bei deiner Musik immer innerhalb der ersten Minute lachen. Das ist so toll. Niemand schreibt witzigere Musik als in einem ganz wirklich positiven Sinne.
Aber ich finde, es ist so diese Verbindung von Ernst und Humor. Also es ist ja irgendwie total ernst gleichzeitig und man muss trotzdem lachen und das finde ich, die Kombi ist so selten irgendwie. Wie ging es dir denn, Alice?
Ich meine, das hat eine Lebendigkeit und ja, wie du auch meintest, einen kommunikativen Element. Man kennt die Sprache nicht unbedingt, aber man ist nicht unbedingt als erstes selbst angesprochen. Das so geht es mir. Sondern ich höre eine Kommunikation, ich höre ein Gespräch. Gleichzeitig bin ich doch als Teilnehmende involviert. So würde ich sagen.
Ja, das finde ich ganz schön gesagt, weil es ist ja diese Definition vom Streichquartett als Gespräch zwischen vier vernünftigen Herrschern oder irgendwie sowas von Goethe. Oder?
Ich habe das Goethe-Zitat hier. Man hört vier vernünftige Leute sich unterhalten, glaubt ihren Diskursen etwas abzugewinnen und die Eigentümlichkeiten der Instrumente kennenzulernen.
Ganz genau. Das ist dieses Goethe-Ding, oder? Das ist ja dieses Stück, ist für vier Streichquartette geschrieben. Das war quasi eigentlich so meine Antwort auf das, weil quasi diese Quartette so untereinander mit ihren vernünftigen Gesprächen, dann gibt es aber diese vier Quartette, die jeder mit ihren eigenen vernünftigen Gesprächen, immer eigentlich die Frage der Vernunft ist, wenn dann vier Quartette irgendwie gleichzeitig was machen, wie geht das eigentlich? Also was ist quasi eigentlich, was entsteht durch diese Vervierfachung von dem Quartett, was passiert mit der Kommunikation und wie entsteht eigentlich auch so eine Überforderungssituation und unheimlich viel Durcheinander und irgendwie Chaos und undurchschaubare Situationen. Und dann machen manchmal alle das Gleiche, aber nie so ganz zur selben Zeit und so. Das ist eigentlich so, das ist so eine Fülle von Situationen, die ich da eigentlich gesucht habe damit.
Entschuldigung, können Sie mir vielleicht mal behilflich sein? Oh, das wäre sehr nett
ja,
von Ihnen.
Ja, wenn ich kann.
Wenn Sie vielleicht mehr hier rüber rücken wollen.
Ja, gerne.
So, ja, so ist schön.
Ja.
So, haben Sie vielleicht noch eins übrig?
Ja, nehmen Sie das rote hier.
Ja. Dann können wir doch zusammen vielleicht hier.
Och nee, da habe ich
die Sache erledigen. Ja. Ja, ach, da kommt ja noch einer. Ist doch prima.
Guten Tag.
Kann ich mit?
Ja. Ja? Haben Sie das Schüppchen auch mitgebracht, ja?
Ja, selbstverständlich. Ja.
Prima. Schön.
Dann kann es ja losgehen, was?
So, dann.
Aua.
Mal hier.
Nein, das ist mein Förmchen.
Ja, ich benutze es ja nur.
Hallo.
So,
Sie können sich doch nicht hier hinsetzen und dem das Förmchen klauen.
So.
Der hat mein Förmchen weggenommen.
Ja, das
ist eine
gesehen.
Unverschämtheit.
Stört dich das denn, Enno, wenn man lacht? Also, das ist ja total positiv gemeint, ne? Aber stört dich das trotzdem?
Nein, das stört mich überhaupt nicht. Ich finde das schön. Ich mag das. Also es gibt unterschiedliche Arten von Lachen, oder? Es gibt quasi so ein Lachen, das irgendwie von Unverständnis irgendwie geprägt ist. Also das gibt es definitiv. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Deshalb ist Humor ist eigentlich so ähnlich wie Musik. Der wird eigentlich durch Erklärungen nicht besser, oder? Also das ist eigentlich gut, wenn man... das, oder
either was, you get it or you don't.
Genau. Wenn du den Witz nicht verstanden hast, dann hilft es nicht. Und das ist mit Philosophie wahrscheinlich auch so, oder? Wenn du die Philosophie erklären musst, dann ist wahrscheinlich auch schon ein Fall. Also ich habe immer das Gefühl, Gefühl, ich habe zur Philosophie keine Begabung. Also dieses, dass ich einen Witz verstehe, verstehe ich einfach Philosophie manchmal auf dieser Ebene, das ist so ultimativ, dass ich genau weiß, genau deshalb ist es jetzt so und super, finde ich halt da manchmal schwierig. Ich weiß, bei Musik ist es dann auch oft, geht es vielen Leuten so und das ist... weiß nicht, wenn das machen kann. Das sind so diese intuitiven Zugänge zu den Phänomenen einfach wichtig. Was ich nicht verstehe, ist, wieso gerade in Musik viel mehr als in anderen Kunstsparten und noch viel mehr als in allen anderen Lebensbereichen Menschen so in ihrer Jugend sich auf irgendetwas Bestimmtes festlegen. Natürlich, Musik ist emotional, ist viel stärker emotional belegt als andere Kunstformen und es gibt so eine emotionale Bindung an Musik, die man in seiner Jugend irgendwie gut fand und die meisten Leute bleiben einfach irgendwie so dabei und haben sich da so dran gewöhnt und gucken auf Spotify immer nur die Sachen, die sie aus ihrer Jugend kennen, obwohl sie haben irgendwie quasi 800 Millionen irgendwie Möglichkeiten dort. Das finde ich einfach unglaublich und das entzieht sich komplett meinem Verständnis, warum das so ist, weil die Leute fahren überall in Urlaub, also angenommen, es gäbe kein Corona, würden die Menschen überall in den Urlaub fahren und sind experimentierfreudig, gucken sich neue Filme an, probieren neues Essen aus oder was auch immer. Und bei Musik gibt es aber dieses Festgelegte, das kann ich einfach überhaupt nicht verstehen. Also ich bin komplett süchtig eigentlich danach, neue Musik kennenzulernen. Also ich höre mir den letzten Scheiß an eigentlich, weil wenn ich das Gefühl habe, da gibt es was Interessantes. Also ich höre mir eigentlich gar keinen Scheiß an, ich höre mir interessante Sachen an, weil ich finde überall, wenn man zum Beispiel in Musik aus dem Kaukasus oder du holst dir irgendwie Musik aus Ecuador, keine Ahnung, es gibt überall, gibt es unglaublich interessante Musik und ich finde wirklich, das ist ein Hauptreiz für mich, mir Musik aus Ecuador anzuhören, weil ich die nicht verstehe. Und das ist irgendwie reizvoll. Ich habe mir auch ein Theaterstück angeschaut, mal irgendwie aus Indonesien, ging 5 Stunden. Ich hatte keine Ahnung, was passiert da. Das fand ich fantastisch, weil das ist genau dieses eigentlich, diese Fremdheit, weil man wird überall immer von Vertrautheit umstellt und das quasi eigentlich so eine Situation, dass man dieser Fremdheit ausgesetzt ist und dass man da eigentlich verloren ist. Und du spürst aber gleichzeitig einen unglaublich hohen Kunstwert. Das hat mir vollkommen ausgereicht. Und da muss ich eigentlich nichts erklärt bekommen.
Ich glaube, bei der Philosophie ist es ein bisschen anders. Die Analogie funktioniert nicht ganz, weil hast diese Chance, vielleicht auch Privileg, eben Musik aus ganz verschiedenen Welten einfach anzuhören. Ich kann das nicht so leicht, weil ich in gewisser Weise erstens abhängig bin davon, dass irgendwie das übersetzt ist in eine Sprache, die ich sprechen kann. Ich kann nicht plötzlich, eine chinesische oder georgische Aber eigentlich wollte ich was anderes sagen. Ich finde, mich interessiert es nicht, nur mit Philosophen zu sprechen. Das heißt, die Philosophen, auch meine Kollegen, auch meine engsten Philosophenfreunde sind meistens nicht die, die mich weiterbringen philosophisch, sondern, und das ist vielleicht eine Eigenart bei mir, sondern es ist vielleicht deshalb kein Zufall, dass ich in einer Hochschule für angewandte Wissenschaften bin, wo es eigentlich nicht Philosophie gelehrt wird, sondern aber da in der Auseinandersetzung mit Praktizierenden, die Leute, die irgendwie zeichnen oder Mode oder Kostüme, mit diesen Menschen, die etwas können, was ich nicht kann, habe ich philosophische Gespräche, die wertvoll sind. Und mich interessiert es eigentlich außerhalb der Philosophie zu gucken, um für die Philosophie Inspiration zu bekommen.
Aber das setzt ja so eine gewisse Offenheit oder Neugier, die du auch beschrieben hast, nur für das andere oder das Anormale vielleicht auch für uns selber dann voraus,
ich meine,
oder?
Oft stelle ich fest, dass die Menschen, die anscheinend die Philosophie nicht brauchen, so wie ich, und oft haben sie aber in sich eine Art, eine Weisheit oder ein Können oder ein Verstehen, dass ich erstmal erarbeiten muss. Also ich sehe das überhaupt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Guardian of some Wissen bin, weil ich qualifiziert bin, keine Ahnung, 15 Jahre studiert habe oder so, irgendwas weiß, was jemand, der das nicht gemacht hat, nicht unbedingt weiß, sondern oft, nicht die ganze Zeit und immer, aber oft ist es eher andersrum. Und das heißt, in dem Kontext bin ich die Anomale. Ne? Und die, das Philosophische ist irgendwie das Fremde. Und die Leute haben leider auch ein bisschen Angst davor, merke ich. Und ich wiederum würde eigentlich auch gern einfach ganz einfach leben können dürfen.
Also ich erlebe das beim Schreiben manchmal, dass ich in bedrohliche Situationen hineingerate. Und das ist eigentlich immer besonders toll, dass quasi dass sich die Arbeit oder die Musik irgendwie, eigentlich, dass da auch irgendein Monster irgendwie quasi irgendwo sitzt und das quasi sich irgendwie Raum verschafft. Also das sind dann wirkliche Zustände, über die ich eigentlich gar nichts weiß. Also die Musik kommt an Punkte, die das übersteigen, was ich am Anfang eigentlich irgendwie überhaupt gesehen habe. Und das ist immer unglaublich interessant, das zu beobachten.
Und was ist bedrohlich daran?
Bedrohlich ist die Musik selbst unter Umständen, die Energie, die die Musik hat. Also die Körperlichkeit oder auch die Wucht, die für die Musik entfalten
dass
kann.
Dass sie neigt oder droht, irgendwie zu unkontrollierbar zu werden. Genau. Oder zu irgendwie nicht mehr fassbar zu sein, so zu stark zu werden.
Genau, eigentlich Kontrollverlust. Und das ist etwas, weil ich tue immer so, als sei ich unheimlich kontrolliert. Und dann habe ich immer so zeige ich gerne meine Skizzenhefte mit kariertem Papier und das alles sieht irgendwie unheimlich ordentlich aus. Aber eigentlich ist diese ganze Ordnung erst dann interessant, wenn dieser Kontrollverlust irgendwie direkt aus dem karierten Papier heraus entsteht. Ich kann den Kontrollverlust nicht behaupten. Eigentlich will ich gar nicht ausbrechen, sondern ich will eigentlich, dass die Konstruktion das selbst macht. Also die Konstruktion, also das ist ja sehr häufig, ich schaffe eigentlich dieses Frankenstein-Ding, dass quasi meine Konstruktion es selbst aus sich von innen heraus hervorbringt, dass Situationen entstehen, die ich am Anfang nicht vorhersehen kann. Das ist ja im Grunde, ist es ja wie eine Experimentalsituation, wenn du im Labor bist und schmeißt irgendwelche Substanzen zusammen. Das habe ich mit einem weißen Kittel beim Komponieren angezogen, weil ich Substanzen zusammenschmeiße, von denen ich noch nicht genau weiß, wie sie miteinander reagieren.
Das war des Pudels Kern zum Thema Monster mit Andrei Adamek, Mara Genschel, Enno Poppe und Alice Legay. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und die Partner von des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Konzerthaus Dortmund, der Heidelberger Frühling, das Mozartfest Würzburg, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das Anneliese Brost Musikforum Ruhr und der WDR 3. Wir danken sehr herzlich der Klausen-Simon-Stiftung und der Rudolf-Augstein-Stiftung. Und falls ihr euch für die in der Folge gespielte Musik interessiert, findet ihr dazu wie immer eine Playlist auf despudelskern.de.